In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Sprich zu ihm, Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das Herrwort ist kein vergebliches Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Amen. Das hat man länger nicht gesungen, kommt ja auch aus einer anderen Zeit, als es noch zwei Deutschlands gab, DDR und Bundesrepublik. So schimpfte man uns vom Osten und irgendwann haben wir uns selber so genannt. Naja, so kommt es in der Zeit. Ich möchte vor dem Predigtext heute einen Text von Rudolf Otto Wiemann lesen, diesen Text nicht zu ernst nehmen und doch sehr ernst nehmen. Hör dir das an, Gott. Ich will heute mit dem Auto unterwegs sein. Morgen schließe ich den Kaufvertrag ab. Das neue Haus wird in 10 Monaten stehen, dann ziehen wir ein, machen das dritte Kind, schicken das erste zur Schule. Das Geschäft wird vergrößert, den Kompagnon schmeiße ich raus, kaufe das restliche Aktienpaket. Übernehme den Vorsitz in der Waschmittelgesellschaft, wechsle die Freundin, der Bungalow in Tessin ist fällig, die Gürtel springen mir von der Tasche, die Frau hat eine Operation, ich bin Generaldirektor, vielleicht Prostata, gut, wird repariert, Mann ist 60, Konzern gesund, rapide wächst das Grundkapital, glänzende Aussichten für die nächsten 10 Jahre, ach was sag ich, für 20. Hör dir das an, Gott, und komme mir nicht dazwischen. Dem entgegen, unser Predigtext. Aus Jakobus 4, die Verse 13 bis 17. Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr. Eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Segne uns dieses Wort für diesen Tag, ja, für unser Leben. Und komm mir nicht dazwischen, Gott. Wenn er dazwischen kommt, dann gehen meine Pläne nämlich nicht auf. So hat Rudolf Otto Wiemer getextet, um auf etwas aufmerksam zu machen. Und Jakobus warnt in seinem Brief, übrigens durchgehend mehr oder weniger ein Warnbrief. Er grüßt zwar zu Beginn, aber er hat die meiste Zeit Mahnungen im Kopf, den Leuten zu sagen, seid nicht so vergesslich. Und in unserem kleinen Abschnitt ein Wort sozusagen zum Jahreswechsel. Ich möchte es überschreiben mit verschiedenen Zwischenüberschriften. Die erste, wir haben nichts sicher in der Hand. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, aber wir haben nichts sicher in der Hand. Okay, ich kann jetzt den Leuchter in die Hand nehmen. Boah, der ist schwer. Den habe ich einigermaßen sicher in der Hand. Es sei denn, mein Armmuskel versagt plötzlich. Es sei denn, ein Erdbeben kommt plötzlich. Es sei denn, es kommt jemand und nimmt mir den Leuchter weg. Es sei denn, merken Sie, wie sicher ich den Leuchter in der Hand habe? Wir haben nichts sicher in der Hand. Jakobus sagt es noch etwas krasser. Er sagt, ihr seid ein Rauch, wörtlich steht der Dampf. Stellen Sie sich Ihren Kaffeekessel oder Ihren Kochtopf daheim vor, und diesen Wasserdampf, der da hochsteigt. Kurz zu sehen und dann verschwunden. Naja, nicht ganz, wahrscheinlich durch die Dunstabzughaube nach außen gegangen. Oder aber er hängt irgendwo an den Fensterscheiben als Feuchtigkeit. Aber ansonsten ist der Dampf weg. Kurz zu sehen und gleich wieder weg. Aber komischerweise sind wir ein Dampf, der sich sehr wichtig nimmt. Sehr wichtig. Oh ja, sehr wichtig nahmen sich die Herrscher Assyriens und ihr Assur und mächtig und groß. Heute, ja, kann man hinfahren und noch ein paar Ruinen sehen. Und die musste man auch erst suchen und mühsam ausgraben. So wichtig waren die mächtigen Herren von Assur. Und die mächtigen Herren von Babylon? Gerade das Gleiche. Sie dachten auch, sie seien das Zentrum der Welt. Ja, aber wenn man dann gesucht hat nach Babylon, musste man auch buddeln. Und irgendwo unter der Erde fand man die Trümmer und die Ruinen. Nichts mehr da. Wie wichtig nahmen sich die Herren und Damen, vor allem die Herren, aber ein paar Damen waren auch dabei, des Dritten Reiches. Was gibt es Bilder mit Orden, geplanten Brüsten, allein dieser Göring mit seinen immer neuen, schönen Uniformen. Am Schluss, alles vorbei. 12 Jahre waren sie wichtig. Und haben tatsächlich es geschafft, in 12 Jahren ganz schön viel kaputt zu machen. Das haben sie geschafft. Wie wichtig nahm sich ein Stalin? Er hat Tausende von Denkmälern von sich aufstellen lassen. Wissen Sie, dass es davon fast keins mehr gibt? Alle weg. Wollte keiner mehr sehen. Außer in seiner Geburtsstadt, da steht noch eins. Die sind noch stolz auf ihn, warum auch immer. Ja. Alles so wichtig und plötzlich so unwichtig. Statistisch ist der einzelne Mensch wirklich sehr unwichtig, ehrlich. Wenn Sie sich auf die Größe des Weltalls mal betrachten, wie groß sind Sie da eigentlich? Völlig unbedeutend, oder? Dampf, sagt Jakobus. In den Millionen und Milliarden Jahren der Geschichte des Alls, keiner weiß genau, wie viele es sind, diese 6, 7 Tage der Bibel sind doch eine sehr offene Rechnung, was ein Tag nun wirklich ist, ein Zeitraum. Was sind wir da? Ein Hauch, mehr nicht. Nehmt euch nicht so wichtig. Bedenkt mal, wer ihr wirklich seid in dieser Hinsicht. Wichtig. Ach, und wie oft kommt mir das als Pfarrer vor? Ich muss es ehrlich sagen, das ist etwas, was mich manchmal richtig traurig macht. Da machst du einen Besuch und die Leute, die strotzen vor Kraft und vor Selbstbewusstsein. Und Gott, ja, Herr Pfarrer, Sie können schön trinken den Tasse Kaffee mit uns, das ist schön, aber Gott, lassen Sie mich damit in Ruhe. Das kann ich dann holen, da können Sie dann wiederkommen, wenn ich dann vielleicht mal irgendwann und so. Oder Sie sind noch vornehmer und sagen, ja, ja, ist okay, wir lassen ihn reden, lass ihn schwätzen, der muss so, gell, ja, Pfarrer. Aber die anderen, Hauptsache schon weg, ja, heilfroh, wenn er wieder draußen ist. Wie oft ist mir das schon passiert? Das spürt man ja. Das können Sie machen, wie Sie wollen. Man spürt ja durch die Linien hindurch, wie etwas ist. Und dann kommst du ein Jahr später wieder und der gleiche, der letztes Jahr noch stolz da stand in ganzer Kraft, sitzt im Rollstuhl. Und ist schwach und matt. Sie machen Vorhang zu. Ah ja, okay. Dass die paar, die da im Blinden in der Sonne sitzen, nicht geblendet werden. Das ist gut. Gestern noch stark und über Nacht ist alles dahin. Du hast dich gerühmt deiner Kraft und Macht und Stärke und alles verloren. Ein Schlaganfall, ein Unfall. Eine Leiter, von der du gefallen bist, ein Baum und alles geht so schnell. Und man kann gar nicht gucken, wie schnell das geht. Gott, komm mir nicht dazwischen, betet dieser seltsame Mensch bei Wiemer. Das Dumme ist, Gott kommt dazwischen. Auf eins können sie sich verlassen im kommenden Jahr. Gott wird dazwischen kommen. Dieses Gebet erhört er in der Regel nicht. Wenn er es ihnen erhörte, wäre es ein Fluch über ihr Leben. Denn unsere Pläne, so groß sie auch sind, vergessen so schnell, dass wir eigentlich nur kleine Menschenwesen sind, in einem riesigen System, das wir nicht durchschauen, das wir nicht verstehen und das Schlimmste, von dem wir immer wieder falsch denken, wie wir es richtig für uns nutzen müssen. Wir haben eigentlich nichts sicher in der Hand, weder den Leuchter noch unser Leben. Gar nichts, sagt Jakobus, Dampf seid ihr, Rauch. Wenn das die ganze Neujahrsbotschaft wäre, dann wäre es nicht besonders erfreulich. Das gebe ich zu. Aber wir wollen ja Evangelium verkündigen, also wollen wir noch einen Schritt weiter gehen vom Dampf. Vom Dampf weiter. Wir sind eigentlich nichts und haben nichts sicher in unserer Hand. Aber das wäre der zweite Teil. Wir sind sicher und geborgen in seiner Hand. Das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft davon, dass Gott seinen Sohn in die Welt schickt, um uns allen zu sagen, du, der du eigentlich nur ein Dampf bist, in meinen Händen bist du wertgeachtet. Ich liebe dich und ich will mit dir unterwegs sein. Aber Achtung, bitte aufpassen. Wir nennen Jesus Christus unseren Herrn. Und manche haben das schon irgendwann mal auswendig gelernt. Ja, Glaubensbekenntnis. Ja. Und an Jesus Christus. Glaub an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ja. Und ja, an Jesus Christus, und es kommt dann, unseren Herrn. Haben Sie das Wort erfasst? Das Wort heißt unseren Herrn. Das Wort heißt nicht unser Befehlsempfänger. Das Wort heißt nicht unser, ich mache immer alles, was du willst. Sondern unser Herr. Das heißt, er hat das Wort und das Sagen. Und das ist alles, was Jakobus den Leuten sagen will. Vergesst bitte nicht, wer euer Herr ist. Nicht ihr selber. Nicht ihr mit eurem Wollen und Plänen. Sondern er. Ja? Ihr, die ihr sagt, das machen wir und dies und das und jenes. Vergesst in all euren Plänen für 2014 nicht, wer euer Herr ist. Jesus Christus ist euer Herr. Und wenn er euer Herr ist, dann seid ihr in ihm geborgen, dann seid ihr in ihm gehalten, dann seid ihr mit ihm unterwegs. Und deswegen sagt der Jakobus, fügt all eurem Denken und Plänen ein kleines Sätzchen hinzu.
Sie wissen welches. Wenn der Herr will.
Wenn der Herr will. So ähnlich wie meine Kinder manchmal sagen müssen, ja, ich komme, aber ich muss erst noch Papa fragen.
Oder Mama. Uns zählen dann beide gleich an der Stelle.
Vorher nochmal nachfragen. Und es gibt Sachen, da fragen die Kinder nicht nach. Die wissen genau, das dürfen sie und das können sie. Aber es kann sein, dass ich zwischendurch plötzlich rufe und sage, jetzt kommt. Und wenn die dann nicht kommen, dann ärgere ich mich. Sie auch, oder? Und da muss ich hinterher gehen und nachlaufen. Und das ärgert mich dann noch viel mehr. Aber dann müssen sie hören. Das gehört einfach dazu. Das ist ein mühsamer Prozess, den wir Eltern alle kennen. Und ich habe das Gefühl, Gott hat mit uns ziemlich den gleichen Prozess. Nur noch ein bisschen mühsamer. Ja? Wir hören noch schlechter, als unsere Kinder manchmal hören. Oder als wir als Kinder gehört haben. Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Dieser Satz im Griechischen tückisch, den kann man verschieden übersetzen. Ich denke, das ist hier so ganz gut gesagt, dass beides abhängt vom Wollen des Herrn. Erstens unser Leben und zweitens unsere Pläne und was davon sich umsetzen lässt. Ja, wenn der Herr will, dann werden wir leben. Und wenn seine Zeit da ist, uns zu sagen, jetzt komm, dann werden wir eben nicht mehr hier auf der Erde weiterleben. Eigentlich kann uns das gelassen machen. Auch wenn wir da manchmal ein bisschen, naja, weil es in seiner Hand ist. Und unsere Pläne, es kann uns auch gelassen machen, weil sie in seiner Hand sind. Wenn Sie die Gebete angucken, die wir so haben, die Festen, im Pietismus ist man ja vom festen Gebet immer ein bisschen... Oh, Da hat man ein bisschen die Sorge, dass das eigene Glauben untergeht. Ist auch eine Gefahr, dass es leere Formen werden. Aber wenn man dann mal entdeckt, wie gut sowas ist, ich bete für mich jeden Morgen Luthers Morgensegen. Den habe ich einfach entdeckt, das ist gut, wissen Sie, weil ich, wenn ich dann so aufstehe und meine Füße über die Bettkante setze, dann bin ich immer noch nicht so richtig gut im Geiste. Ja. Aber dann, ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht beim Schaden und Gefahr behütet hast. Meistens geht es so, ja, Moment, wie war das nochmal? Da muss ich es ein zweites Mal sagen. Aber dann habe ich schon das erste. Stimmt, ich kann die Füße wieder auf den Boden setzen. Wow. Nicht immer geht es wow. Manchmal denke ich, oh Mann, was kommt heute alles? Deswegen geht das Gebet ja auch noch weiter, ja? Diese Nacht war im Schaden und Gefahr besiedelt hast und bitte dich. Es geht ja nicht nur danken, bitte dich. Du wolltest mich diesen Tag auch behüten vor Sünde und allem Übel. Ja, das wünsche ich mir wirklich. Ja? Ja? Und dann kommt noch, dass ich mir all mein Tun und Leben und alles, was ich habe, ihm anbefehle. Ja? Und dass ich ihm alles hingebe. Und Sie glauben gar nicht, der größte Satz, das größte Wort für mich in Luthers Morgensegen ist, das ist ein ganz kleines Wörtchen. Und alles, heißt es am Schluss. Befehle dir mein Leib und Seele und alles, alles in deine Hände. Alles. Und dann weiß ich, dieser Tag mit dem, was er kommt, ist in seiner Hand. Und was er auch bringen mag, ich empfange es aus seiner Hand. Die eklige Schulklasse, manchmal ist sie ganz lieb, aber manchmal auch nicht. Ja. Der schwierige Mensch, der mir begegnet. Vielleicht auch manchmal meine Frau und ich, die nicht immer nur harmonisch miteinander durch den Tag gehen. Sie machen das natürlich, aber all diese Dinge, dann zu wissen, alles ist in seiner Hand. Ein zweites Gebet, das ich immer, oder viel bete, nicht immer, weil ich habe es noch nicht ganz auswendig drin, aber die ersten Sätze davon habe ich bei Charles de Foucault vor vielen Jahren gefunden. Ich weiß nicht, sagt Ihnen Charles de Foucault was? Ein ganz extremer, also ehrlich, ein ganz extremer katholischer auch noch. Ja, wirklich. Der war Soldat und hat also sein Leben nur verlottert, ja, verprasst und naja, alles so, was man so in den negativen Sachen nimmt. Und dann so um die 30 rum hat er Gott entdeckt. Ups. Und dann eine Radikalwende gemacht, ist Trappist geworden sozusagen fast. Also er ist ganz schweigen und nur noch für Jesus da sein und ist in die Wüste gezogen. Algeriens. Um dort den Tuareg das Evangelium zu predigen. Er war unglaublich erfolgreich. Er hat null Menschen erreicht oder dazu führen können, dass sie mit Gott neu anfingen. Der einzige, sein Messdiener, der eine Weile mit ihm unterwegs war, selbst der hat irgendwann das Weite ergriffen. Aber seltsam, obwohl er da so einsam in der Wüste war, schrieb er in dieser Zeit Texte aus seiner Begegnung mit Gott. Und einen dieser Texte habe ich mal gefunden vor Jahren und ich finde ihn beeindruckend. Übrigens ist Foucault dann von Tuareg-Räubern umgebracht worden. Er ist ein Blutzeuge Jesu in dieser islamischen Welt, wo es wirklich schwer ist, die Botschaft der Liebe zu leben. Er schreibt als Tagesgebet: Mein Vater, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was dir gefällt. Können Sie das am Morgen beten? Mach mit mir, was dir gefällt. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Da fängt es bei mir schon mal an zu hoppeln. Zu allem bin ich bereit. Alles nehme ich an, wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an allen deinen Geschöpfen. So ersehne ich weiter nichts, mein Gott. In deine Hände lege ich meine Seele, ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens, weil ich dich liebe und weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, mit einem grenzenlosen Vertrauen, denn du bist mein Vater. Charles de Foucault hat das gebetet. Ich versuche es immer wieder mit der ersten Zeile, weiter komme ich meistens nicht. Aber dieses Lernen, alles aus seiner Hand zu nehmen und alles in seine Hand zu legen. Und wissen Sie, dann können auch die Missgeschicke des Lebens plötzlich von ihm her einen Sinn bekommen. Ich kann es Ihnen nicht mehr erklären, den Sinn, also verlangen Sie das nicht von mir, ich bin nicht Gott. Aber ich glaube, dass unser Gott auch in den wichtigsten Dingen irgendwas mit mir, seinem Kind, seinem Diener vorhat. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten lieben. Also sogar die Beule im Auto, über die ich mich wirklich ärgere. Und auch die Fehler, die ich mache. Und auch das, was wir im Unternehmen kennen. Und ist es nicht so? Wie oft war es schon so? Da ist irgendwas schief gegangen und dann wurde alles ganz anders. Gestern hatte ich ein Gespräch mit jemandem, die erzählt hat, sie sei da in den Urlaub nach Griechenland gefahren, wo sie da eigentlich gar nicht hin wollte. Und ein Mann sei da auch hingefahren. In Schweden. Und so haben sie sich als Deutsche und Schweden in Griechenland kennengelernt. Und unsterblich verliebt. Oder sterblich schon mal. Naja, alle Liebe hat ein irdisches Ende. Aber wenn die beiden nicht was schiefgegangen wäre und sie deswegen nicht aus Versehen diese Fehlbuchungen gemacht hätten, hätte Gott daraus nicht so eine schöne Geschichte machen können. Wäre das nicht was? Zu glauben, dass Gott aus den Geschichten den Gelingenden und den Misslingenden gute Dinge machen kann? Fügt ein kleines Sätzchen hinzu. Dieses kleine Sätzchen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Das heißt jetzt nicht, dass wir keine Pläne mehr machen dürfen. Das geht ja gar nicht, das muss ja klar. Aber dass man immer weiß, ich mache meine Pläne, ich lege sie Gott hin und dann bin ich gespannt. Ich als kleiner Mensch hoffe immer, meine Pläne kommen durch. Ich als Christ glaube, meine Pläne sind in Gottes Hand und er wird aus ihnen was machen. Gelingen oder misslingen? Am Ende wird es gut. Für 2014 doch eigentlich recht tröstlich. Dritter und letzter Teil. Also das erste war, wir haben nichts in der Hand eigentlich. Aber zweitens, wir sind sicher in seiner Hand geborgen und umgeben. Der Schluss des Textes. Jakobus ist sehr streng. Ich mag ihn deswegen manchmal nicht. Aber manchmal brauche ich vielleicht auch das Strenge. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. All unsere gegenseitige Selbstangeberei ist für Jakobus böse. Ich glaube nicht, dass Jakobus damit meint, dass man nicht mal jemanden loben darf oder sagen darf, das hast du gut gemacht. Ich glaube, das ist nicht gemeint. Ich glaube, es ist dieses gemeint, was wir alles können, wer wir sind, was wir alles haben. Wow! Das, was man schon bei den Buben in der zweiten Klasse hört, wenn man ihnen auf dem Pausenhof zuhört. Wer ist hier der Größte und der Stärkste und der Beste? Und bei den Mädchen ist es nicht viel anders, ein bisschen zickiger als ich immer. Aber das ist mein Urteil, das kann man auch verwerfen. Ja. Wer ist die Schönste und wer und wie und wo? Dieses Rühmen ist böse, sagt der Kumpus, weil es hat den falschen Blick. Es schaut immer nur uns an im Vergleich zu den anderen. Das ist nicht gut. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn, schreibt Paulus, steht schon Jeremias. Na klar, wie das ist. Gemeint ist, vergiss nicht, wo du das, was du hast, her hast. Und freu dich dran. Mir hat geholfen, ich gehe jetzt aber an der Stelle persönlich, muss jetzt gucken, dass ich zum Punkt komme. Persönlich geholfen hat mir, da ich da immer Schwierigkeiten mit hatte, darf man jetzt als Prediger sagen, dass man das gut macht oder nicht? Prediger darf ja nicht gut sein. Geht ja nicht. Geht nicht. Also muss ja immer demütig alles empfangen. So ein Käsebau. Ich bin doch gut. So ein Käse. Das, ja, ganz geistig habe ich das dann so gelöst, dass ich mich immer schlecht gemacht habe. Zu Beginn einer Rede. Ich denke, dann habe ich schon dafür gesorgt, dass ich mich selber jetzt nicht überhebe. Und dann eines Tages hat einer hinterher gesagt, wieso machst du dich eigentlich immer so schlecht, das hast du doch gut gemacht. War auch wieder nichts. Geholfen hat mir jetzt Mutter Teresa. Ja, das hat mir ein katholischer Amtsbruder zum Abschied in Wimsheim geschenkt. Mutter Teresa, die sagt, Wenn man dich lobt, freu dich dran. Aber lass es dir nicht zu Kopf steigen. Vergiss nie, wo du das her hast, was du Gutes empfangst. Und du sagst, und wenn man dich kritisiert, hör es. Aber lass es dir nicht zu Kopf steigen, dass du dann nur noch niedergeschlagen und ganz fertig durch die Welt läufst. Sondern vergiss nie, du bist in Gottes Hand. Ich denke, so schlecht ist es nicht. Manchmal machen wir was gut, manchmal schlechter. Aber in jedem Fall empfangen wir beides aus Gottes Hand und vor allem das eine, dass wir von ihm geliebt werden. Und deswegen sagt Jakobus uns zum Schluss als Ratschlag für 2014, was ganz einfach ist. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Ich drehe das um. Ich will nicht das Negative in den Blick nehmen. Wenn Sie wissen, Gutes zu tun 2014, sorgen Sie dafür, dass es Ihnen nicht zur Sünde wird, sondern dafür, dass Sie es tun. Und einfach so Gottes Lob ein bisschen weiter in die Welt hineinkommt. Ich denke, das ist genug. Amen.